Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu unserer Blätterwald-Folge für den April 2026. Mein Name ist Susanne Leziejewski und ich bin die Geschäftsführerin der Sozialgestaltung. Und zusammen mit meinem Kollegen, dem Leiter unseres Research-Teams, Markus Sobotke, führen wir Sie wieder durch verschiedene Fachzeitschriften aus den Monaten April und März 2026. Wir haben uns für Sie angeschaut und durchgeblättert und auch viele verschiedene Beiträge wieder mitgebracht, unter anderem die Care Invest Ausgaben 7 und 8 aus dem Jahr 26, die Care konkret mit den Ausgaben 13 bis 16, die Ausgabe 4 der F&W, Führen und Wirtschaften im Krankenhaus, die Ausgabe 4 der Zeitschrift Das Krankenhaus, den Nachrichtendienst des Deutschen Vereins sowie die Wohlfahrt intern aus dem April 2026. Eingeflossen in unsere heutige Folge sind aber auch Informationen aus verschiedenen weiteren Nachrichtenportalen sowie ganz aktuelle politische Veränderungen aus der letzten Woche. Und dazu noch die Information, wir nehmen auf diese Folge am 21. April 2026. Markus, Zahl des Monats.
Ja, Susanne, ich habe dir eine Zahl mitgebracht, 4 Millionen.
Das ist nicht so viel, obwohl auf meinem Konto, wenn es Euros sind, wäre es auch nicht schlecht.
Ja, das ist eine Frage der Perspektive.
Für die meisten großen kommunalen Krankentrausträger und Unikliniken wäre das nicht so viel. Die wären froh, wenn sie nur 4 Millionen Verlust hätten. Aber das meinst du wahrscheinlich nicht.
Es sind 4 Millionen Euro, also da warst du schon auf der richtigen Fährte. Es ist ein Eurobetrag. Das ist der Betrag, den das evangelische Johanneswerk, ein großer Träger der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe aus Bielefeld, aktuell an ausstehenden Zahlungen der Sozialämter vor sich herschiebt, drauf wartet, hinterherläuft, wie man auch immer man es ausdrucken möchte. 4 Millionen Euro, Rechtsansprüche der Bewohnerinnen und Bewohner, bezieht sich eben hier auf die Altenhilfe. Ja, das ist schon beachtlich. Die Care konkret berichtet in der Ausgabe 13 und 14 darüber. Das Johanneswerk selber sagt, als großer Träger kann man durch ausstehende Zahlungen ja auch in begrenztem Maße auffangen. Allerdings ist auch das Johanneswerk gezwungen, Investitionen in Instandhaltung zurückzustellen. Also auch hier hat es schon konkrete Auswirkungen. Für kleinere Träger ist die Situation natürlich teils existenzbedrohend mit Liquiditätsproblemen verbunden. Das sind nicht unbedingt 4 Millionen, aber da reicht auch schon ein kleinerer Betrag, der aussteht, Leistungen, die erbracht wurden, Gehälter, die entsprechend gezahlt wurden, Mittel, mit denen kalkuliert wurden. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch eine Belastung für die Bewohnerinnen und Bewohner und auch die Angehörigen. Im Artikel wird ein Beispiel aus Bielefeld aufgezeigt. Da ist für eine 84-jährige Bewohnerin eine Nachforderung von rund 16.500 Euro ausstehend für Investitionskosten, die erst nach 2 Jahren bewilligt wurden.
Ich habe das mal gerade ins Verhältnis gesetzt zu so einem Jahresgehalt von der Pflegekraft, also inklusive Sozialversicherung. Ich habe mal gerechnet einfach mit 60.000, ein bisschen einfacher zu rechnen. Dann sind das für 66 Vollzeitkräfte die Löhne.
Wahnsinn, ja.
Also du hast ja vorhin gesagt, ne, eingangs immer die Frage, wie man darauf blickt. Das ist schon exorbitant.
Ja.
Und das Geld fehlt den Trägern.
Das Geld fehlt.
Oder sie nehmen Liquiditätshilfen auf, zahlen dafür Zinsen und die Zinsen bekommen sie nicht verhandelt in die Pflegesätze. Ja. Das heißt, ihr fehlt dann auch wieder Geld für die Betreuung, Pflege der Bewohner. Ne?
Ja, und immer die drohende Situation, dass Bewohnerinnen und Bewohner versterben, bevor es da zu einer Einigung und zu einer Bewilligung der Gelder und einer Austeilung der Gelder kam.
Da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Da gibt es nämlich ein interessantes Urteil, was ich gelesen habe vom OLG Köln.
Genau.
Ich habe dir auch noch eine Zahl mitgebracht.
Bin ich gespannt.
Aber meine ist höher. Ich habe 538 Milliarden.
538 Milliarden?
Ja.
Es fällt mir kein Staat ein, dessen BIP sich in der Höhe bewegt. Aber das ist natürlich gewaltig. Ja, da geht es sicher auch um einen Eurobetrag.
Genau.
Ich tippe mal darauf, dass ja aktuell in der Diskussion ist, dass es Richtung Gesundheitsaufwendungen, Gesundheitsausgaben, Einsparungen hoffentlich nicht, Einsparziele.
Dann wären unsere Gesundheitsausgaben bei null. Insofern ist dein Tipp richtig. Zumindest im Jahr 24. Anfang April hat das Statistische Bundesamt die Gesundheitsausgaben für das Jahr 2024 veröffentlicht. Und 538 Milliarden Euro sind die Gesamtausgaben. auch das wieder ins Verhältnis zu setzen, dann wird das ja häufig viel greifbarer. Also 538 Milliarden, ich glaube, die meisten Menschen überlegen erstmal, wie viele Nullen hat denn die Zahl. Aber rechnen wir das mal runter auf die Bürger in Deutschland, heißt das, dass wir pro Einwohner 6.444 Euro im Jahr 2024 für Gesundheit ausgegeben haben.
Und da sind alle Ausgabenträger wahrscheinlich enthalten. Das ist nicht nur die Krankenversicherung, sondern das ist wahrscheinlich auch Pflegeversicherung, also die anderen Sozialversicherungen bis hin zu privaten Ausgaben.
Genau. Interessant dabei ist, wie verteilen die sich? Genau deine Frage.
Ja.
Ja, der größte Ausgabenträger ist die gesetzliche Krankenversicherung, also die GKV, mit 56%, also etwas mehr als die Hälfte. Aber direkt gefolgt von den Privathaushalten und privaten Organisationen und der Pflegeversicherung. Beide jeweils mit 12%. Die restlichen verteilen sich dann auf die private Krankenversicherung, öffentliche Träger etc. Und zwar auch für alles. Und zwar für stationäre, teilstationäre, ambulante Ausgaben. Und der ambulante Sektor ist, wenn man das so nach Ausgabensektoren sich anschaut, dabei auch der größte Ausgabensektor mit circa 48%. Also alles das, was man für Gesundheit ausgegeben hat im Jahr 2024. Aber für 25, schreibt das Statistische Bundesamt in ihrer Pressemitteilung, wird ein weiter deutlicher Anstieg der Gesundheitsausgaben geschätzt. Und zwar schätzt man dann die Ausgaben auf roundabout 580 Milliarden. Also einen Anstieg über 40 Milliarden nochmal dazu. Und das alles nach Corona. Ja, also man hatte wohl in den Jahren davor immer noch so ein paar Corona-Ausgaben drin. Die sind jetzt eigentlich so, wie ich es verstanden habe, weitgehend raus. Ein bisschen mehr aber für Gesundheitsschutz ist drin, wie zuvor Corona-Zeiten. Also insofern für das nächste Jahr, für das Jahr 2025. Ich tue mich schwer, wird erwartet, weil es ist ja schon in der Vergangenheit. Also muss man sagen, werden wir auch mehr nochmal ausgegeben haben, wie für das Jahr 2024. Und das bringt uns gleich in die verschiedenen Politikteile. Was man gerade versucht, um diese Ausgabenexplosion einzudämmen, ganz verhindern wird man sie nicht können, weil viele Bereiche sind ja recht logisch, dass wir höhere Ausgaben haben, auf Basis der Demografie beispielsweise. Ach ja, übrigens, weil du vorhin gesagt hast, BIP, in Deutschland sind wir jetzt bei Gesundheitsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt bei 12,4% im Jahr 2024. Nicht ganz 15%, aber fast Ausgaben für Gesundheit gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Kommen wir zum Thema Politik. Ich fange mal mit zwei kleinen Themen an, die auf Länderbasis sind, aber dennoch gerade in der stationären Pflege ganz interessant. In Baden-Württemberg wurde das TPQG als Nachfolger des bisherigen Wohnteilhabe- und Pflegegesetzes veröffentlicht und ist auch in Kraft getreten. Seitdem gibt es in verschiedenen Zeitschriften die Diskussion, ob man hier eine Lücke hat in der stationären Versorgung. Haben wir auch schon mal besprochen. Das ging jetzt noch mal ein bisschen weiter. Gibt insbesondere einen Rechtsanwalt, der sich da recht stark für macht, sagt, ja, wir haben da eine Lücke. Und daraufhin haben Care Konkret bzw. Care Invest nachgefragt beim Sozialministerium. Und das Ministerium in Baden-Württemberg sagt, es gibt keine Lücke für den stationären Versorgungsbereich, also die Definition, weil es ja möglich ist, wenn man keinen Versorgungsvertrag beantragt, in Baden-Württemberg fällt man auch nicht mehr unter die ganzen Heimgesetze, sondern geht erstmal als ambulante Einrichtung. Und das Ministerium sagt hier ganz klar, das ist aus ihrer Sicht keine Lücke. Die Pflegekassen sollen prüfen, ob es wirklich ein ambulantes Angebot ist. Und sie wollen damit auch zum Abbau der Bürokratie beitragen. Eigentlich ja erstmal lobenswert. Nichtsdestotrotz gibt es die einen oder anderen, die es hier diskutieren. Und man muss auch ein bisschen gucken, wie das jetzt damit weitergeht und wie auch die Entwicklung sein wird. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wir, ich weiß gar nicht, wie ich mich festlegen möchte, aber in 2 bis 3 Jahren durchaus mal die ein oder andere Klage sehen, wenn sich hier jemand ungerecht behandelt fühlt. Aber Klarstellung aus Ministeriumsseite, keine Lücke, sondern so gewollt, weniger Bürokratie. Dann kommen wir noch zu einem zweiten Landesgesetz im Pflegebereich, und zwar zur Landesheimbauverordnung Niedersachsen. Auch da für Betreiber eigentlich erstmal gute Nachrichten, dass man hier die Landesheimbauverordnung geändert hat und die seit 13. März diesen Jahres gilt die Veränderung, und zwar größte Veränderungen. A, Mindestgrößen für Einbett- und Zweibettzimmer bleiben auf dem alten Niveau. Also es war eigentlich eine neue Verordnung mit 14 Quadratmeter ohne Vorraum für Einzelzimmer vorgesehen. Man geht wieder auf die 12 Quadratmeter zurück ohne Vorraum und 18 Quadratmeter für Zweibettzimmer. Zweite, gerade für ältere Einrichtungen, und zwar ganz genau für Einrichtungen, die den Bauantrag vor dem 1.10.2022 gestellt haben, für die gilt die 70-prozentige Einbettzimmerquote nicht. Das heißt, ältere Einrichtungen müssen die Einbettzimmerquote mit 70% nicht mehr erfüllen. Gekniffen, ich sag das mal so salopp, sind die, die sich schon drauf eingestellt haben und hier Umbauten und Modernisierungen vorgenommen haben. Kann man sich natürlich fragen, gibt es eine Wettbewerbsverzerrung? Klar, weil Einbettzimmerquoten umso höher, umso teurer auch die Baukosten. Ich brauche mehr umbauten Raum. Damit werde ich höhere Pflegesätze, höhere Investitionskostensätze brauchen. Meine Wettbewerber werden vielleicht niedrigere haben. Aber dadurch, dass es dann für alle Neubauten gilt, wird sich das ein Teil sicherlich wieder aufheben. Ein kleinerer Bereich, kleinere Änderung, ist ein kleiner Vorteil für reine Einbettzimmereinrichtungen. Die brauchen keinen Abschiedsraum mehr. Wenn ich nur ein Bettzimmer habe, brauche ich keinen extra Raum mehr. Während bei zwei Bettzimmern, die vorgehalten werden, wird man die brauchen. Insofern ganz kurz aus Niedersachsen und Baden-Württemberg Veränderungen im Pflegebereich beziehungsweise Klarstellungen. Jetzt kommen wir zu dem größeren Teil, Markus, und den hast du vorbereitet.
Ja, zu den Krankenhäusern beziehungsweise ein bisschen übergeordnet zum Gesundheitswesen, den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber fangen wir mal mit den Krankenhäusern an. Krankenhausreformanpassungsgesetz. Als wir im März unseren Blätterwald aufgenommen haben, 2 Tage später stand dann die Abstimmung im Bundesrat zum Gesetzesentwurf an. Und wie erwartet, ist das Gesetz ohne Änderungen auch vom Bundesrat durchgewunken worden. Das heißt, das, was ich letztes Mal schon ausgeführt hatte, die ganzen Punkte des KHAG sind unverändert jetzt in Kraft getreten, also ganz konkret in Kraft getreten am 14. April. Das heißt, das Gesetz ist durch. Die Einzelaspekte, wie gesagt, da bin ich letztes Mal schon drauf eingegangen. Was ganz interessant ist, das Bundesamt für Soziale Sicherung, das ja den Krankenhaustransformationsfonds verwaltet, hat jetzt mit Stand 30. März 26 die aktuelle Statistik zu den Anträgen für eben Mittel aus dem Transformationsfonds veröffentlicht. Interessante Lektüre, auch wenn es noch nicht sehr aussagekräftig ist, weil bewilligt ist von den ganzen Anträgen noch kein einziger. Aber man kann schon erahnen und es zeichnet sich ab, wo die Reise hingeht. Es gibt ja 8 Fördertatbestände im Transformationsfonds und die Anträge konzentrieren sich in erster Linie auf den ersten Fördertatbestand, die standortübergreifende Konzentration von akut stationären Versorgungskapazitäten, den 3. Fördertatbestand, die Bildung telemedizinischer Netzwerkstrukturen zwischen Krankenhäusern und den 6. Fördertatbestand, die Bildung integrierter Notfallstrukturen. Man kann in den Statistiken des BSA schauen, auch wie sich das auf die Länder verteilt. Es ist im Endeffekt weitgehend eine Punktlandung, wie es jetzt hier zugeteilt ist. Insgesamt sind die Mittel des Fonds, das sind ja 5 Milliarden pro Jahr, eben auf 10 Jahre, das heißt insgesamt 50 Milliarden. Und jetzt für 2026, also die aktuelle Antragsperiode, da sind 6,6 Milliarden Euro insgesamt beantragt, 70% vom Bund zu tragen, 30% von den Ländern, die dann in unterschiedlicher Weise auch die Krankenhäuser mit einbeziehen in die Finanzierung. Also überzeichnet für das Jahr 2026, ist aber auch verständlich, das sind doch teilweise Projekte, die hier in die Antragstellung aufgenommen wurden, die jetzt nicht in einem Jahr fertig investiert sind und fertig umgesetzt sind, sondern die sich über mehrere Jahre erstrecken. Man kann ja die Mittel dann auch über Jahre verteilen. Wir haben mal geschaut nach Dänemark. Dänemark hat ja im Endeffekt dieselbe Strukturveränderung, die wir jetzt vorhaben in Deutschland, schon hinter sich gebracht. Ganz konkret in 2007 angefangen. Also auch hier Konzentration von Standorten, größere Einheiten, kleinere Häuser, die dann umgewidmet wurden in der Versorgung. Und für den Zeitraum 2007 bis 2025, da ist man weitgehend mit der Umstrukturierung fertig. Auch da den Zeithorizont, den man sich mal vor Augen führen kann. Da hat Dänemark insgesamt 6,7 Milliarden Euro ausgegeben. Mit rund 5,9 Millionen Einwohnern, Investitionsvolumen von 6,7 Milliarden für die gesamte Umstrukturierung des Krankenhaussektors. Und wenn man das auf Deutschland hochrechnet, kommt man auf einen Kapitalbedarf von 146 Milliarden Euro. Dem stehen jetzt die 50 Milliarden gegenüber, die die Politik vorsieht. Man muss schauen, ob man das gleiche Level erreicht in der Umstrukturierung wie Dänemark.
Also ungefähr 3-mal so viel gemessen an der Bevölkerungszahl hat Dänemark ausgegeben.
Genau.
Aber ich finde, lass mal anfangen mit den 50 Milliarden. Ich bin mal gespannt, wie die ersten Genehmigungen überhaupt durchgehen. Und auch da weisen ja verschiedene drauf hin. Unter anderem, ich jetzt auch gelesen von Boris Augurski, es wird angemahnt, dass die Mittel des Transformationsfonds auch wirklich für Transformationen ausgegeben werden und nicht wie teilweise in der Vergangenheit, dann irgendwo versickern, da mal ein bisschen digital und da mal irgendein Loch stopfen, sondern durchaus ja die Aussagen, dass man schon recht weit kommt, wenn man das Geld wirklich für Transformation ausgibt.
Ja, wenn man in die Antragsstatistik schaut, bisher gibt es nur 3 Anträge zum 7. Fördertatbestand, also die Schließung von Krankenhäusern oder Stationen. Also ein echter Abbau von Kapazitäten, da ist man noch zurückhaltend.
Also warten wir mal ab. Jetzt wissen wir ungefähr, wo Anträge gestellt worden sind. Wird sich im Laufe des Jahres ja zeigen, wer dann auch eine Genehmigung bekommt.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Ja, dann eine Ebene höher, gesetzliche Krankenversicherung. Da gab es ja letzte Woche Donnerstag am 16. April einen Referentenentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium für ein Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also aktueller Name GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Ja, hat hohe Wellen geschlagen, ist durch alle Medien gegangen. Ministerin Wagen muss auch hier täglich Rede und Antwort stehen, habe ich das Gefühl. Die Verbände sind natürlich in heller Aufregung und sehr aktiv, jetzt eben auf dieses Gesetz zu reagieren. Ich habe mir den Entwurf angeschaut. Es beginnt erstmal mit einer Darstellung der desolaten Situation der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben jetzt ein Defizit von knapp 10 Milliarden Euro bei den Krankenkassen und dem Gesundheitsfonds zusammen, bezogen auf das Jahr 2024. Die Liquidität des Gesundheitsfonds kann aktuell nur mit Bundesdarlehen gesichert werden. Wir haben historisch starke Anstiege der Zusatzbeiträge. Das ist schon gewaltig. Wir hatten einen Zusatzbeitrag im Durchschnitt über alle Kassen von 1,4% im Jahr 2022. Mittlerweile durchschnittlich ungefähr 2,9% im Januar 2025. Die Ausgaben sind deutlich schneller gestiegen als die Einnahmen. Wir haben einen Ausgabenanstieg, wie gesagt, das bezieht sich jetzt nur auf die Krankenversicherung, von knapp 8% pro Jahr. Die Beitragseinnahmen steigen um rund 5% jetzt bezogen auf 2025. Also hier diese Diskrepanz. Für die nächsten Jahre wird natürlich ein noch langsamerer Anstieg der Einnahmen erwartet. Wir haben die demografische Entwicklung, eine eher stagnierende Beschäftigungsprognose. Insofern kommen die Prognosen des Gesundheitsministeriums auf nur noch knapp 3% Einnahmenwachstum pro Jahr. Also man sieht hier eine strukturelle Deckungslücke, die für 2027 auf 15 Milliarden Euro geschätzt wird und bis 2030, wenn man nicht gegensteuert, auf 40 Milliarden ansteigen könnte. Und dann zahlen wir einen Gesamtbeitragssatz von 19,3%. Der liegt ja jetzt bei 4,7%. Das wäre natürlich Gift für Kaufkraft der Beschäftigten, für die Unternehmen in ihren Arbeitskosten, aber natürlich auch im internationalen Wettbewerb. Also die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland ist dann sehr in Frage zu stellen. Da möchte man jetzt gegensteuern. Es gab ja im März vom Bundesgesundheitsministerium, von der eingesetzten Finanzkommission Gesundheit, umfassende Vorschläge, 66 an der Zahl. Und in dem Entwurf sind jetzt 43 Empfehlungen aufgegriffen worden, zum Teil angepasst, 14 weitere Maßnahmen selbst entwickelt aus dem Gesundheitsministerium. Und der zentrale Ansatz ist, dass man die einnahmenorientierte Ausgabenpolitik wieder forcieren möchte. Das ist eigentlich nichts Neues. Das ist ja im SGB V so auch festgeschrieben. Aber hier möchte man eben Ernsthaftigkeit reinbringen und das nochmal forcieren mit neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das heißt also, die Zuwächse der Ausgaben, Vergütungssteigerungen eben für die Leistungserbringer, sollen wieder im Einklang mit der Einkommensentwicklung und der Einnahmenentwicklung der Krankenversicherung stehen. Gemessen am Niveau der Lohn- und Einkommenszuwächse in der Gesamtwirtschaft heißt unterm Strich, dass die sogenannte Grundlohnrate, also eben diese Maßzahl für die jährliche Veränderung durchschnittlicher beitragspflichtiger Einnahmen je GKV-Mitglied die absolute Obergrenze für jegliche Vergütungssteigerungen in allen Bereichen, die das SGB V umfasst, also Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Rettungsdienst, aber auch häusliche Krankenpflege, alles das ist gekappt und gedeckelt eben auf die Grundlohnrate, das, was die gesetzliche Krankenversicherung an zusätzlichen Einnahmen erzielen kann. Die Ausgabenseite, wie gesagt, da möchte man dran arbeiten mit dieser Begrenzung auf die Grundlohnrate. Das heißt auch, dass das, was ja in den letzten Jahren forciert wurde in vielen Bereichen, dass Tariflöhne und vor allen Dingen Tariflohnsteigerungen vollständig refinanzierbar sind, dass das eben so nicht mehr fortgeführt werden kann. Das kann funktionieren, wenn die Einnahmenseite passt, also wenn genug zusätzliche Einnahmen in die GKV einfließen, dass man da nicht von ausgehen kann, sieht es so aus, dass die Tariflohnsteigerungen eben nicht mehr über die Grundlohnrate hinaus fortgeführt und refinanziert werden. Weitere Einsparungen sieht man bei der Preisentwicklung der Arzneimittel. Hier hat man auch ganz konkrete Regelungen aufgenommen. Bei den Verwaltungskosten der Krankenhäuser, bei höheren Zuzahlungen für Arzneimittel und Krankenhausaufenthalte. Das betrifft dann die Patientinnen und Patienten direkt. Und die Absenkung des Krankengeldes um 5 Prozentpunkte sowie auch eine Reduktion der Bezugszeit. Weitere Punkte, um Einsparungen auf der Ausgabenseite zu realisieren, das sind eine Reduktion von Festzuschüssen für den Zahnersatz, dass man hier ein Niveau einfriert, was bereits 2020 gegolten hat. Der Bund verzichtet auf Rückzahlungen von Darlehen aus den Jahren 23, 25 und 26. Also verzichtet nicht drauf, sondern verschiebt die Rückzahlung auf die Jahre 2025 bis 2039. Und der Innovationsfonds im GKV-System wird praktisch halbiert von 200 Millionen Euro im Jahr auf 100 Millionen, und zwar zugunsten des Gesundheitsfonds, der hier also seinen Anteil von 50%, 100 Millionen Euro im Jahr, nicht mehr leisten wird. Ja, das sind die Einsparungen auf Ausgabenseite. Dann sollen auch die Einnahmen erhöht werden. Ein Punkt ist hier die Anhebung des pauschalen Beitragssatzes der Arbeitgeber für geringfügig Beschäftigte. Hier wird der Satz auf den allgemeinen Beitragssatz von 14,6% zuzüglich des durchschnittlichen Zusatzbeitrags angehoben. Gleichzeitig gibt es eine einmalige Anhebung der monatlichen Beitragsvermessungsgrenze um 300 Euro im Jahr 2027. Und das steht auch viel in der öffentlichen Diskussion im Fokus. Man möchte die beitragsfreie Familienversicherung begrenzen auf Ehepartner und eingetragene Lebenspartner mit Kindern bis zum 7. Lebensjahr, mit Kindern mit Behinderung oder mit zu pflegenden Angehörigen. Auch wenn Ehepartner die Regelaltersgrenze erreicht haben, soll die beitragsfreie Familienversicherung weiter gelten. In allen anderen Fällen sollen Mitglieder mit derzeit beitragsfrei mitversicherten Ehegatten zukünftig einen Beitragszuschlag in Höhe von 3,5% der beitragspflichtigen Einnahmen zahlen. Also hier auch nicht einen vollen zusätzlichen Beitrag, sondern eben diese 3,5%. Vollumfänglich erhalten bleiben sollen allerdings die beitragsfreie Mitversicherungsmöglichkeit von Kindern.
Da ist ja ein bisschen die Frage, Markus, was sind unsere Einschätzungen oder deine Einschätzung, wie es weitergeht? Also es sind ja erstmal ein Referentenentwurf, es ist noch nicht mal ein Kabinettsentwurf. Es wird heiß diskutiert, glaube ich jetzt auch nicht unerwartet, weil es geht entweder an den Geldbeutel oder an die Leistungen. Und das bei allen Einwohnern, aber auch bei den Leistungserbringern, also den Unternehmen. Wird das auch noch alles so im Kabinettsentwurf drinstehen oder gibt es schon jetzt nach einer Woche erste Bereiche, wo man zurückrudert?
Also es wird natürlich heiß diskutiert. Gestern gab es eine Pressekonferenz der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die auch nochmal aufgezeigt haben, dass eigentlich die Einnahmen, also die Ertragsentwicklung der Krankenhäuser schon seit Jahren unterhalb der Kostenentwicklung liegt. Also dass man hier schon eine Schere hat, dass man da also keine Fantasien hat, bei der aktuellen auch wirtschaftlichen Situation der Kliniken noch weiter hier Einsparungen zu realisieren. Also man muss hier mal sagen, es wird ja kein Geld weggenommen, es werden kalkulierte und perspektivische Zusatzeinnahmen reduziert. Der Kabinettsentwurf ist ja schon für den 29. April vorgesehen.
Also heute in 8 Tagen?
Ja, genau. Also es muss sich zeigen, was bis dahin noch sich am Entwurf tut. Der Gegenwind in der Koalition selber ist ja auch erheblich. Da hat man ja auch schon viele kritische Stimmen gehört, wobei CDU natürlich hinter der Ministerin steht. Insofern, es ist ein Referentenentwurf, der wird definitiv nicht so bleiben. Ob jetzt schon große Änderungen bis zum Kabinettsentwurf kommen, das muss ich zeigen.
Bleibt spannend. Auf jeden Fall hat sie sich selber und ihrem Ministerium eine wirklich enge Zeitschiene aufgelegt. Ist, glaube ich, auch notwendig. Wird ja auch gar nicht diskutiert, dass wir Einsparungen brauchen. Also deswegen passte das, glaube ich, ganz gut, die Ausgaben für Gesundheit in der Bundesrepublik und auch den entsprechenden Anstieg dazu. Die Frage ist eigentlich nur das Wie's. Und irgendwo nimmst du jemanden etwas weg. Klar, die Krankenhäuser sind mit am meisten betroffen jetzt auch in dem Referentenentwurf, weil sie auch diejenigen sind, die anteilsmäßig sicherlich die größten Ausgaben in einer Gruppe veranlassen, auch wenn die ambulanten Ausgaben höher sind wie die für die Krankenhäuser. Ich glaube ja, dass man sich dann auch wieder in der Leistungserbringung drauf einstellt, wie man Leistungen abgibt und welche. Das heißt aber, es wird uns auch die nächste Reform im Gesundheitsbereich und deswegen wieder sehr betroffen mit Krankenhäusern noch ein bisschen weiter begleiten. Und ich bin ganz sicher, auch über den Sommer hinweg, vor dem Sommer ist, glaube ich, noch nichts entschieden. Wenn ja, wäre das ja eine positive Überraschung, wie schnell Gesetze dann doch gehen.
Ja, was grundsätzlich halt zu sehen ist, das ist die Herausforderung. Die Krankenhäuser schwimmen ja aktuell sowieso in der Reform mit ihren Planungen. Die sind gefordert, spätestens von der finanzierenden Bank für 5 Jahre zu planen. Teilweise sind die Länder noch nicht durch mit ihrer neuen Landeskrankenhausplanung auf Basis der Leistungsgruppen. Und das, was jetzt mit dem neuen Gesetz geplant ist, das betrifft ja genau die Wirtschaftlichkeitsplanung für 2027 und die Folgejahre, wo man jetzt spätestens nach dem Kabinettsentwurf dann wirklich schauen muss und auch schauen kann fürs eigene Haus, was wird sich so nicht mehr realisieren, welche Zusatzeinnahmen werden nicht fließen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also das kommt für die Krankenhäuser schon zu Unzeit, auch wenn es für das Gesamtsystem natürlich dringend Zeit ist, hier grundsätzlich zu reformieren und grundsätzlich an die Herausforderung ranzugehen.
Was haben wir denn sonst noch im politischen Teil? Gibt es noch andere Entwicklungen, auf die wir hinweisen möchten?
Ich fand einen Beitrag in der aktuellen Wohlfahrt intern sehr interessant. Kann das jetzt als statistische Information sehen, man kann das als operative Information sehen. Ich habe es jetzt mal in den Teil Politik genommen, weil es mit einem Appell an die Politik ändert. Es geht hier um die Kinder- und Jugendhilfe, um die Entwicklung der Kinderzahlen, die sinken. Und was das für Auswirkungen auf die Kitas und die Kinder- und Jugendhilfe auch für die ganzen anderen Angebotsformen in dem Bereich hat oder haben kann. Die Herausforderungen lassen sich sehr deutlich mit Zahlen messen. In den östlichen Bundesländern sinkt die Zahl der unter Dreijährigen bereits seit 2017 und bis 2030 wird sie im Vergleich zum Jahr 2023 um 18% gesunken sein. Und das sind ja demografische Vorausberechnungen, die sind ja sehr, sehr sicher. Im Westen sinkt die Zahl der unter Dreijährigen seit 2022 und wird hier bis zum Jahr 2030 um 12% gesunken sein, auch wieder im Vergleich zum Jahr 2023. Während im Westen die sinkende Kinderzahl noch positiv dazu beiträgt, die Versorgung zu sichern. Also hier fehlen immer noch für 15% der Kinder unter 3 Jahren Betreuungsplätze. Ist man im Osten dann schon mit der Entwicklung oder mit den Auswirkungen schon ein Stück weiter? So gibt der Paritätische in Thüringen an, dass jede dritte Kita, die dem Paritätischen dort angehört, bereits Personal abbauen musste und viele Kitas auch unmittelbar von der Schließung bedroht sind, insbesondere auf dem Land. Und diese Entwicklung jetzt bei den kleinen Kindern unter 3 Jahren, die setzt sich natürlich dann zeitverzögert fort in den Schulen, in den Horten, in den Jugendclubs und so weiter. Also das ist schon herausfordernde Zeit, weil gleichzeitig, so wird im Artikel dargestellt, der Bedarf nicht wirklich zurückgeht, weil die Kinderzahl fällt. Der Hintergrund ist hier, dass die Kinder mit anderen Problemlagen auch in der Kinder- und Jugendhilfe vorstellig werden oder hier eben Betreuung suchen und benötigen. Die Problemlagen werden immer komplexer, emotionale Vernachlässigung, Traumatisierung und Ähnliches. Insofern hat man hier also im Endeffekt mindestens den gleichen Bedarf an Versorgungsintensität und damit auch an Personal. Aber wirtschaftlich ist das natürlich ein Problem, dass wir in der Kinder- und Jugendhilfe die Pro-Kopf-Finanzierung haben, die mit sinkender Kinderzahl eben zu einer größeren Herausforderung wird, beziehungsweise hier die finanziellen Mittel dann tendenziell sinken. Und das ist genau der Appell aus dem Artikel, dass man hier eigentlich das, was sich als Krise darstellt, auch als Chance sehen kann, dass man Betreuungsintensitäten erhöhen kann, dass man Personalschlüssel verbessern sollte. Letztendlich ist es klar, auch die Länder sehen das zum Teil so, aber es scheitert viel am Geld, was die Landesebene nicht hat, was die Kommunen nicht haben, was der Bund höchstwahrscheinlich auch nicht zur Verfügung stellen kann und wird. Im Jahr 2026, also Ende 2026, läuft das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz aus, was ja seit einigen Jahren große Bedeutung hat für die Finanzierung eines besseren Fachkraft-zu-Kind-Schlüssels. Hier befürchten vor allen Dingen die östlichen Bundesländer, dass genau dieses Handlungsfeld, also die Fachkraftquote zur Anzahl der Kinder, hinten runterfallen könnte zugunsten des im Westen noch benötigten Ausbau von weiteren Plätzen. Ich sagte, ich habe es in den Bereich Politik eingeordnet, weil der Beitrag eben mit Handlungsempfehlungen für die Politik in die Richtung schließt, aber auch für die Träger selbst. Spezialisierung ist hier das Gebot der Stunde, also zum Beispiel integrative Einrichtungen zu schaffen. Und was eigentlich niedrigschwelliger Ansatz ist, der natürlich auch mit Aufwand verbunden ist, das ist ein verstärktes Fundraising, finanzielle Mittel einwerben, Hilfe der engagierten Eltern einwerben, also alles eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, wo man eben auch in der Form den Herausforderungen begegnen kann.
Und gerade die Kinder- und Jugendhilfe, auch das ja eigentlich ein Bereich, der planbar ist. Die Demografie fällt ja auch hier nicht ganz plötzlich vom Himmel, sodass man sich eigentlich darauf einstellen könnte. Diesen erhöhten Betreuungsbedarf sieht man teilweise ja auch in den Diagnosen, die wir haben bei Kindern und Jugendlichen, die ja auch veröffentlicht sind und die Veränderung dabei.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Springen wir zum nächsten Bereich, Gerichtsentscheide und so rechtliche Rahmenbedingungen. Was hat sich verändert? Und da haben wir als erstes, Markus, habe ich mitgebracht, die Änderung der CSRD veröffentlicht worden im EU-Amtsblatt Ende Februar schon und mit Inkrafttreten ab 18. März 2026. Wie auch schon bei der ursprünglichen CSRD muss es natürlich auch in nationales Recht umgewandelt werden. Insofern können da immer noch auch Veränderungen auftreten. Im Grundsatz ist eine gute Nachricht, hier nimmt man den Bürokratieabbau oder erst gar nicht Aufbau. In Deutschland hatten wir ja die ursprüngliche CSRD nie in nationales Recht bisher umgesetzt, wirklich ernst. Man hat die ganze Berichterstattung CSRD, wofür steht das? Corporate Sustainability Reporting Directive, also es geht um die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Zuge auch des Jahresabschlusses und eigenen Nachhaltigkeitsreports. Es trifft nicht mehr ganz so viel Unternehmen, die neuen Grenzen. Wer muss berichten, sind Unternehmen, die mehr als 1000 Mitarbeiter und einen Umsatz von mehr als 450 Millionen haben. Kapitalmarktorientierung ist nicht entscheidend. Frage wird sein, wie könnten Konsolidierungskreise aussehen? Das wird eine Frage von nationalem Recht sein. Weil wenn wir in unsere Branchen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft schauen und wir würden den Konsolidierungskreis nehmen, so wie ihn viele Unternehmensverbünde haben, fallen dann doch wieder einige darunter. Das ist noch nicht klar. Dann verschiebt sich die Berichtspflicht für nationale Unternehmen erstmalig für das Jahr 27 mit Bericht in 2028 und Prüfung. Man hat, positiv kann man sagen, das Wesentlichkeitsprinzip gestärkt. Das heißt, man muss wirklich nur noch über wesentliche Kennzahlen berichten. Unter anderem Energieverbrauch, Abfallaufkommen, Treibhausgasemissionen, Mitarbeitendenstruktur, Vorfälle im Hinweisgeber- oder Datenschutzbereich. Und die EU-Kommission hat da zusätzlich noch eine Empfehlung abgegeben für die Anwendung des VSME-Standards. Das ist ein Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen, die nicht nachhaltigkeitsberichterstattungspflichtig sind, das heißt freiwillig Bericht erstatten. Und auch hier haben wir eine schlanke und versucht, möglichst eine praxisnahe Alternative zu finden zur CSRD. Das heißt aber, im Laufe des Jahres, Anfang nächsten Jahres, werden wir da auch nochmal eine Änderung sehen in der nationalen Gesetzgebung. Geht auch einher mit Veränderungen im Bankengesetzgebungen. Die sind schon national umgesetzt und gültig, dass Banken mehr auf Nachhaltigkeitskennzahlen setzen müssen und beispielsweise im Vergleich schlechte CO2-Werte zu einem Risiko für eine Bank werden können. und damit Kredite teurer werden können. Insofern so ganz raus ist man nicht, auch wenn man keine Berichterstattungspflicht hat im Nachhaltigkeitsbereich, werden Banken aber nach bestimmten Kennzahlen fragen. Bleibt ein bisschen abzuwarten, wie wir hier nationales Recht in die Umsetzung bekommen. Wer Fragen hat, gerade auch zur freiwilligen Berichterstattung nach dem VSME-Standard oder jetzt schon mal vorweg starten möchte mit beispielsweise der Wesentlichkeitsanalyse für seine Unternehmen, kommen Sie gerne auf uns zu. Unser Expertinnen-Team im Nachhaltigkeitsbereich unterstützt Sie gerne.
Ich habe noch zwei sehr lebensnahe, lebenspraktische Themen mitgebracht, die in diesem Monat in den Fachzeitschriften aufgegriffen werden. Das eine ist eine Frist, und zwar der 30. Juni diesen Jahres. Da endet die Frist, bis zu der Pflegeeinrichtungen den Pflegekassen Jahresabrechnung im Zusammenhang mit Ergänzungshilfen nach § 154 SGB 11 einreichen können. Hier ging es um die Ergänzungshilfen für gestiegene Kosten für Erdgas, Fernwärme und Strom, die ja übergangsweise im Zeitraum vom Oktober 22 bis April 24 von der Pflegekasse entsprechend bezuschusst wurde. Dieser Anstieg der Energiekosten musste natürlich belegt werden. Die entsprechenden Jahresrechnungen sollten eigentlich schon bis zum 30. August 24 den Kassen vorgelegt werden. Aber sofern Jahresabrechnungen zu dem Stichtag noch nicht vorlagen, ist ein Nachreichen bis zum 30. Juni 2026 möglich. Für wen das zutrifft, der sollte sich definitiv an diese Frist halten. Wenn Abrechnungen nicht vorgelegt werden oder erst nach dem 30.06. bei der Kasse eingehen, das führt dann laut Gesetz zu einer Kürzung der ausgezahlten Ergänzungshilfen um 100% für den betreffenden Zeitraum. Also würde dann eine vollständige Rückzahlung, zumindest für den Zeitraum, der nicht belegt werden kann, anstehen. Also hier vielleicht doch für den einen oder anderen noch ein bisschen Zeitdruck, der sich aufbaut, ein bisschen vielleicht sogar Hektik. Dafür gibt es in einem anderen Bereich etwas Entspannung, und zwar die Frist für die Umstellung auf die vollelektronische Abrechnung von ambulanten Pflegediensten mit den Kassen wird um 10 Monate verlängert. Eigentlich sollte das bis zum 1. Dezember 2026 umgesetzt werden. Hier ist die Frist jetzt auf den 1. Oktober 2027 verschoben worden. Hintergrund ist, dass die Abrechnungen im Rahmen des SGB 11 synchron zu den Abrechnungen des SGB 5 auf voll elektronische Verfahren umgestellt werden soll. Also es soll hier nicht parallel im Pflegebereich, also SGB 11 und dann eben später erst im SGB 5. Das würde ja die Pflegedienste betreffen, die nach beiden Systemen abrechnen. Also das soll parallel und synchronisiert passieren und insofern die Fristverschiebung auf den 1. Oktober 2027.
Ich habe noch ein Gerichtsurteil mitgebracht, und zwar vom Oberlandesgericht Köln. Da hat man in einem Richterspruch das Vorgehen für Pflegeheime konkretisiert, wenn der Bewohner verstorben ist, es offene Forderungen gibt. Und die Frage sich stellt, wer muss denn zahlen und an wen muss ich als Pflegeheim zuerst rangehen, das Sozialamt oder die Erben? In dem Gerichtsentscheid wird klar dargelegt, es ist zuerst an das Sozialamt ranzugehen. Hier muss auch sichergestellt werden vom Pflegeheim, dass man das gut dokumentiert hat und der Sozialhilfeträger immer im Vorrang steht, in die Pflicht genommen zu werden und erst danach die Erben eintreten müssen. Dennoch sollte man auch frühzeitig die Erben mit einbinden, informieren, auch das wieder dokumentieren. Man muss schon auch die Erben in diesen Prozess mit dem Sozialamt mit einbeziehen, am besten auch dokumentieren können, dass man noch zu Lebzeiten des Bewohners aktiv den Bewohner unterstützt hat, den entsprechenden Bedarf beim Sozialamt anzumelden, ja, so dass man hier alle seine Pflichten als Betreiber getan hat, um dann auch entsprechend nach Tod des Bewohners noch seine ausstehenden Entgelte zu bekommen. Und wir haben ja gerade eingangs, hast du die schöne Summe von 4 Millionen gehabt, da sind garantiert schon der eine oder andere Bewohner auch verstorben. Und dann stellt sich genau für die Pflegeheime die Frage, bekomme ich denn mein Geld noch? Und in den Bereichen der Sozialamtforderungen sind viele Fälle dann entweder noch nicht endgültig beschieden, Themen sind noch offen, vielleicht stehen auch noch Dokumente aus. Und klar, der einfache Weg wäre manchmal an die Erben zu gehen, der ist durch diesen Gerichtsentscheid letztendlich nicht verbaut, ganz und gar nicht, aber klargestellt, zuerst müsst ihr das Sozialamt klären, dann erst die Erben, wenn denn was bei den Erben zu holen ist. Da muss man ja auch immer drauf hinweisen. Aber insofern ganz interessantes Urteil für Pflegeheimbetreiber und ja, heißt wieder ein bisschen mehr bürokratischer Aufwand bei Bewohnern, wo Sozialhilfe beantragt werden muss und die ganze Dokumentation um diesen Beantragungsprozess drumherum. Nächster Bereich sind Transaktionen. Transaktionsvolumen im Jahr 2025. So, jetzt kommen die ganzen Statistiken. Eigentlich so ist immer klassisch die Zeit im ersten Quartal des Jahres, dass dort das Vorjahr aufgearbeitet wird mit statistischen Zahlen. Und hier geht's ums Transaktionsvolumen bei Pflege- und Gesundheitsimmobilien. Das lag in 2025 schon erstaunlich bei ungefähr 1,2 Milliarden Euro in Deutschland. Es entspricht ungefähr einem Plus von 23% im Vergleich zum Vorjahr, ist aber auch, und das muss man sagen, geprägt von eher größeren Transaktionen und einem neuen Feld. Das sehen wir auch in unserer täglichen Arbeit mit einem höheren Fokus von Investoren, die ambulanten Gesundheitsimmobilien. Auch das ja nicht verwunderlich, was über die Gesetzgebung versucht wurde in den letzten Jahren, den ambulanten Anteil zu erhöhen, den Krankenhausanteil zu senken, MVZ-Strukturen etc. Damit aber auch für Investoren ambulante Gesundheitsimmobilien in den Fokus rücken. Ganz interessant ist dabei eine Analyse. Seit 2016 sind ungefähr 2,1 Milliarden Euro in diesen Bereich geflossen, also in die Investition von ambulanten Gesundheitsimmobilien. Und 2/3 der Standorte sind außerhalb von größeren Städten in Deutschland. Auch das sicherlich interessant, wenn man sieht, wo legen Investoren, aber dann auch Betreiber ihren Blick drauf. Dann möchte ich noch hinweisen, bei uns auf unserer Website, den Transaktionsmonitor, haben wir jetzt im ersten Quartal 2026 veröffentlicht, inklusive auch einer Landkarte, wo gab es welche Transaktionen unterschieden nach den verschiedenen Tätigkeiten, ob ambulante Pflege, stationäre Pflege oder Krankenhausbetreiber. Schauen Sie gerne bei uns auf der Website nach. Wirklich interessante Auswertung, wenn man so einen Überblick bekommen möchte. Man muss dazu auch sagen, im ersten Quartal 2026 hatten wir etwas über 100 Insolvenzen. Und die sind aber auch hier fast zu 2/3 geprägt durch ambulante Pflegedienste. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren schon gesehen, dadurch, dass wir hier kleinere Unternehmen haben, häufig über eine Person gegründet, vielleicht nicht die richtigen unternehmerischen Entscheidungen getroffen oder Finanzierungen nicht stimmten oder aber auch eine Tätigkeit einfach so nicht mehr fortgesetzt worden ist, haben wir hier eine höhere Insolvenzquote im Vergleich zu den anderen Tätigkeiten in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. In dem Zusammenhang auch ein Hinweis auf einen Artikel in der Wohlfahrt intern, und zwar zu Krankenhausinsolvenzen. Hier wurden 3 Beispiele mal rausgenommen und etwas detaillierter analysiert, wie Insolvenzen auch positiv zu einem weiteren Unternehmensfortbestand führen können und den einzelnen Unternehmen auch einfach ein bisschen Luft in Anführungszeichen zum Atmen geben. Was man dabei sehen kann, ist, dass wenn man vielleicht auch gerade so besondere Insolvenzformen wie in Eigenverwaltung oder Schutzschirmverfahren wählt, man die Zeit dieser Insolvenz wirklich gut nutzen muss, um beispielsweise Kapazitäten auszubauen oder Doppelstrukturen abzubauen. Die Frage, auf welche Leistungen konzentriert man sich zukünftig an einem Standort, Bündelung von Notfallversorgung, aber auch gewisse Zentralisierung oder aber auch Verzahnungen mit Nachbarn, Kooperationen, die dann durchaus zum Erfolg führen können und man gestärkt aus so einer Krise als Krankenhaus wieder hervorgehen kann. Die Wohlfahrt hat auch Insolvenzen von Krankenhäusern aus den Jahren 2022 bis 2025 aufgezählt. Jemand, der verliebt ist in Statistik, ist das bestimmt interessant zu sehen, in welchen Monaten gab es welche Insolvenzen, wie viele Mitarbeiter, Betten, Standorte etc. waren betroffen. Das Hauptthema der Wohlfahrt intern im April jetzt ist KI. Die Überschrift auf dem Deckblatt, intelligente Helfer, wo die Branche KI schon nutzt, welche Lösungen vor der Tür stehen und was in Zukunft möglich ist. Und ich weiß, dass sich viele Einrichtungen mit dem Einsatz von KI beschäftigen. Und ich fand das jetzt wirklich in dem Bereich ein paar ganz hilfreiche Sachen, die die Wohlfahrt intern hier in ihrer Ausgabe schreibt. Unter anderem ein Interview aber auch mit Alexander Löser, Professor Alexander Löser, den wir auch als Keyspeaker auf unserem letzten Kongress der Sozialwirtschaft im November hatten. Jemand, der KI wirklich gut erklären kann, der unter anderem rät, Grenzen beachten, Also klar, sich darüber zu sein, wo ist KI heute auch fehleranfällig, wo funktioniert sie vielleicht aber auch schon gut. Auch den zweiten Rat finde ich gut, Geduld haben. Und zwar insbesondere, wie man mit den strengen Regulierungen umgeht, wie mit dem EU-AI-Act, aber auch Datenschutzanforderungen, die ja hier im Bereich der Sozialgesundheitswirtschaft besonders hoch sind, im Umgang mit sensiblen Daten. Das kann häufig den KI-Einsatz erstmal verzögern. Also er rät auch zu Geduld und sich nicht gleich demotivieren zu lassen. Der dritte Punkt, Wandel gestalten. Auch hier legt er schön dar, wie sich über den Einsatz von KI und das Beschäftigen, intensive Beschäftigen mit Technik, sich eigentlich auch die Rolle des Managements ändern muss. Sie zum KI-Manager werden müssen und in dem Fall auch Verantwortung übernehmen für die Ergebnisse, die eben nicht von Menschen, sondern von der Maschine produziert sind. Organisieren müssen, wie Mitarbeiter geschult werden, Prozesse, wie die sich anpassen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, für Führungskräfte bedeutet das nochmal ein neues Feld in der Gestaltung des Wandels hin zu neuer Technologie. Und im Weiteren geht die Wohlfahrt in Fern auch nochmal darauf ein, was gibt es denn überhaupt schon heute an guten Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Bereich der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Stellt einige Bereiche vor, stellt aber auch vor, wo es nicht gut funktioniert oder warum Einrichtungen bestimmte KI-Anwendungen nicht genutzt haben. Häufig der Grund, weil das zu kompliziert war, nicht pragmatisch in der täglichen Nutzung einsetzbar, und hat eine kleine Checkliste, die ich extrem hilfreich fand für die Auswahl von KI, weil viele Einrichtungen stehen davor oder fragen uns auch, wo sollen wir denn eigentlich anfangen, was sollten wir denn nutzen, und auch unsere Antwort ist da immer gepaart mit genau prüfen, auch sollte man selber was entwickeln oder vorhandene KI nutzen. Hier ist die kleine Checkliste, die sagt, gucken Sie zuerst mal auf die Alltagstauglichkeit, wie klar sind Bedienoberflächen, ist es intuitiv für Ihre Mitarbeiter, haben die vielleicht eher das Gefühl, dass es viel komplizierter wird als vorher, eine Kompatibilität zu prüfen, also passen die Funktionen in Web- als auch in Desktop-Versionen sind die verfügbar. Was ist Ihr heutiger Standard, wie Sie arbeiten, wie zukünftig? Gerade auch bei Pflegesoftwaren hängt das dann häufig davon ab, welchen Stand ich nutze. Habe ich noch eine Desktop-Version oder habe ich schon eine Web-Anwendung? Einfach umstellen geht häufig nicht, weil der Sprung von einer Desktop-Version hin zu einer Web-Anwendung ist ganz häufig fast wie eine Einführung von einem neuen Programm. Da stehen ja jetzt ganz viele Unternehmen davor, wenn sie SAP R3 ablösen durch SAP HANA. Das ist fast wie ein komplett neues Programm einführen, also sehr aufwendig dann. Deswegen vorher schauen, mit was ist KI-Software kompatibel? Sind das datenschutzkonforme Lösungen nach deutschem Recht? Und aber auch prüfen, wie viel Flexibilität hat so eine Konfiguration. Also können wir zentrale Vorgaben leicht pflegen? Sind lokale Anpassungen vielleicht durch Key-User möglich? Oder bin ich immer abhängig vom Softwarehersteller? Fand ich extrem interessant. Letzter Punkt. Du hattest das eingangs bei dem Referentenentwurf ja kurz angesprochen, wenn es darum geht, wie sollen sich zukünftig die Vergütungssätze im Krankenhaus anheben. Und das soll eben nicht mehr ganz in dem Fall sein wie in der Vergangenheit. Die Wohlfahrt intern hat mal aus wieder verschiedenen Tarifverträgen heraus kristallisiert, wie haben sich oder werden sich Gehälter ändern auf Basis dieser Tarifverträge. Und was sich da schön zeigt, ist, dass wir nicht mehr diese Anstiege sehen wie in den letzten Jahren, sondern hier geringere Anstiege sehen. Die haben das versucht, mal so ein bisschen zu kategorisieren und sehen, wo haben sich Gehälter über dem Durchschnitt entwickelt, durchaus bei Fachkrankenpfleger. Die haben den höchsten Anstieg prozentual in bestimmten Tarifverträgen von 12,2%. Im unteren Ende bei den niedrigsten Löhnen haben wir eher auch einen geringeren Zuwachs, und der geringste Lohnzuwachs am Tabellenende, schreibt die Wohlfahrt intern, beträgt 4 Cent, und das sind Heilerziehungspflegerinnen mit 5 Berufsjahren im Tarifvertrag der AWO Thüringen. Im Gesamten muss man sagen, bei den niedrigsten Löhnen steigen in 27 Berufen die niedrigen Löhne weniger als 5%. Und bei den Spitzenlöhnen sind es in 36 Berufen, wo die Löhne weniger als 5% steigen. Das heißt, es spricht dafür, dass wir geringere Steigerung sehen werden. Passt sicherlich auch zu dem wirtschaftlichen Allgemeingeschehen, was man erwarten würde. und der Anhebung der Löhne, insbesondere in der Pflege, aber auch im ärztlichen Bereich von den letzten Jahren, die damit ja auf ein Niveau gehoben worden sind, wo, glaube ich, jetzt das Gefühl besteht, dass es angemessene Löhne sind und wir nehmen maximal noch die Inflationssteigerungen, aber keine nachgeholten Angemessenheitssteigerungssätze dazu. Insofern würde ich auch hier erwarten, dass wir eine gewisse Zurückhaltung erleben werden in den Tarifverträgen, die dieses oder nächstes Jahr abgeschlossen werden, mit sehr viel geringeren Steigerungsraten.
Ja, man kann das ja mal gegenüberstellen. In dem Referentenentwurf zu dem Beitragsstabilisierungsgesetz, da wird ja ausgewiesen, Beitragseinnahmen Einstieg in 2025 5%, aber mittelfristig nur noch 3%. Also das sind dann tatsächlich die Einnahmen in der GKV. Grundlohnrate muss wieder auf die gesamte Wirtschaft, eben auf alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse bezogen werden. Diese 8%, 10%, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, das wird nicht mehr funktionieren. Muss natürlich sehen, wie der Inflationsdruck sich auch entwickelt. Auch das, was wir jetzt mit Energiekosten haben, das wird sich ja dann wieder fortsetzen in andere Produktgruppen. Das sind ja Systematiken, Zusammenhänge, die man auch nicht so ohne weiteres aushebeln kann. Geht schon in die Richtung, wie auch so ein Beitragsstabilisierungsgesetz sich das vorstellt.
Ja, wir hatten ja auch ganz lange im Reha-Bereich die Grundlohnsummensteigerung als Maximalsteigerung der Vergütungssätze vereinbart. Warum kam man damit nicht hin? Das war genau diese Lohnsteigerungen in den pflegerischen und ärztlichen Berufen, die wir gesehen haben, aus verschiedenen Gründen. In den letzten Jahren darüber, dass man gesagt hat, man möchte gerne dort andere Vergütungsgruppen haben. Letztendlich so ein schleichender Anstieg und der wurde nicht separat verhandelt, weil die Steigerung der Vergütungssätze am oberen Ende auf die Grundlohnsummensteigerung normiert war und die Grundlohnsummensteigerung aber nie diesen Bereich wiedergespiegelt hat, weil das eben über alle Berufe und Gehälter in Deutschland geht. Und damit hatten wir eine sehr viel geringere Grundlohnsummensteigerung. Wenn man jetzt wieder geringere Tarifabschlüsse sieht, damit geringere Gehaltsentscheidungen, könnte es passen, muss nicht, aber wahrscheinlich eher wie in den letzten 5, 6 Jahren, wo es auch politisch gewollt war, auch über die Einführung des Pflegemindestlohns, dort extreme Erhöhungen zu haben, die wir ja so in anderen Berufen in Deutschland nicht gesehen haben und damit auch eine viel geringere Grundlohnsummensteigerung hatten. Daher könnte diese Maßzahl wieder besser passen. Ja, auch wenn man dann noch Energiekostensteigerungen etc. hat, da muss man ja aber vielleicht auch mal abwarten, ob es noch für diese Bereiche gewisse Sonderentlastungen gibt, was wir ja in den letzten Jahren auch hatten. Dass es gerade in diesen energieintensiven Bereichen Sondervergütungen für diese Energiekostenanstiege gab, ist vielleicht auch das richtigere Mittel, wenn es um einen zeitlich begrenzten Rahmen geht. Ja, wenn man davon ausgeht, dass Energiepreise wieder runtergehen, dann ist es eigentlich nicht sinnvoll, diese Preissteigerung in dem Vergütungssatz zu regeln, der ja dauerhaft auf der Höhe bleibt. Weil das Vergütungssätze wieder abgesenkt werden nach einem Jahr, unwahrscheinlich. Frage ist ja auch, wie lange solche Energiepreise auf dieser Höhe sind. Ist das wirklich ein Jahr? Ist das nur über einen Zeitraum? Das sind, glaube ich, Punkte, wo Einzelausgleiche in dem Fall besser sein könnten, wie das in einem Vergütungssatz zu hinterlegen. Aber es bleibt abzuwarten. Das war's eigentlich für diesmal, Markus, von meiner Seite. Hast du noch was?
Nee, das waren jetzt die wichtigsten Themen für diesen Monat. Bin jetzt sehr gespannt für die nächste Aufnahme im Mai. Da wissen wir dann sicher mehr zum Beitragssatzstabilisierungsgesetz.
Gibt's da schon eine Abkürzung für?
Nee, noch nicht. Mal sehen, was sich durchsetzt in der Fachöffentlichkeit.
Ganz zum Schluss, liebe Hörerinnen, ein nicht ganz vollständig ernstzunehmender Vorschlag. Wir könnten eigentlich für jede neue Gesetzesinitiative ja auch einen Namenswettbewerb ausrufen mit einem Preis für den Gewinner. Wir werden es abwarten. Ich bin sicher, im Mai werden wir eine Abkürzung dafür haben, die man sich wieder gut merken muss. Und wo man dann vielleicht auch überlegen muss, wie man denn die Abkürzung aussprechen kann. Beispielsweise in, man darf es eigentlich nicht sagen, BEEP. Man sollte ja nur BEEP sagen. Obwohl, wenn man es liest, einem automatisch der Kopf sagt, das muss BEEP heißen. Auch das muss man wissen. Es wissen dann wirklich nur die Insider. Und somit kann man sich auch wieder von den Outsidern abgrenzen. Bis dahin bleibt uns Ihnen einen schönen April zu wünschen. Wir hören uns wieder in unserer nächsten Ausgabe im Mai 2026. Machen Sie es gut.
Tschüss, alles Gute auch von mir.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.